Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Episode 182. Der Saloon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet, oder heute möchte ich eigentlich sagen, die Türen zum Therapiezimmer. Und an den Mikrofonen sind wie immer in Frankfurt Karin und in Berlin
ist natürlich Christian am Start. Ja, hallo, ja. Karin, und hallo, ihr Lieben da draußen.
Ja, hallo ihr Lieben da draußen, genau. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, wir haben nachher wirklich einen tollen Gast am Start, mit dem wir über ein ganz grandioses und sehr spannendes Thema sprechen, nämlich und wichtig, nämlich Mental Health und ganz konkret Mental Health Romance. Aber bevor wir hier Alex an den Tresen bitten, muss ich ein bisschen jammern.
Ja, leg dich mal hin.
Ja. Christian, ist alles so viel. Es ist alles so. Ich hab ganz schlecht disponiert gerade. Was macht das mit dir? Es macht mich wirklich ein bisschen verzweifelt. Ja. Falls ihr da draußen nicht wisst, wovon ich spreche, also ich meine, ihr ahnt es wahrscheinlich, weil wenn ich am Heulen bin und am Jammern bin, dann geht's bei mir meistens darum, dass ich irgendwie, dass eine Deadline in der Nähe ist und ich ein bisschen Stress habe.
Oder uns überarbeiten.
Ja, genau, stimmt. Da heule ich eigentlich noch mehr. Also vom Überarbeiten kann ich im Moment nur träumen. Diesmal ist es wirklich die Deadline. Und ich hatte es, glaube ich, irgendwie in einer der letzten Folgen schon erwähnt, dass ich hier für meinen Weihnachtskrimi so ein klitzeklein bisschen, optimistisch meine Planung angegangen bin. Und dann hat mir die liebe Julia, meine Lektorin, hier bei unserem Auftritt in Berlin beim Parkbank-Poetinnenfest mal einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und sagte, ja, meine Liebe, ich korrigiere und lektoriere gerne für dich, aber dann musst du im September liefern, weil danach habe ich keine Zeit. Das hättest du dir vorher überlegen müssen.
Ups.
Und sagen wir es mal so, ich hatte es mir vorher überlegt, ich habe nur leider vergessen, es ihr zu sagen. Und dann stand ich plötzlich vor dem Punkt, und das war ja dann irgendwie, wie wir wissen, am 4. Juli, das Parkbank-Poetinnenfest. Ja. Da war ich aber noch gar nicht bereit, überhaupt mit der Geschichte anzufangen, weil da war ich ja noch in anderen Themen drin.
Eben.
Und dann habe ich also festgestellt, dass es knapp wird bis Ende August. Aber dachte mir, ist machbar. Habe ich also angefangen, bis ich dann relativ spontan und ungeplant letzte Woche in München war.
Tja, Mensch. Da muss man dann irgendwie Prioritäten setzen.
Es war jetzt auch nicht direkt ein Vergnügungstrip, ließ sich nicht anders machen. Und das hatte ich nicht so richtig, also ich hatte das gar nicht einkalkuliert. Und dann mit meiner grenzenlosen Naivität dachte ich mir, ja gut, dann schreibe ich halt da, auch wenn ich in München bin, geht ja auch. Nein.
Oder nicht.
Oder nicht. Also ich habe ein bisschen geschrieben, aber nicht ansatzweise genug. Zumal ich ja wirklich jeden Tag mindestens 3000 Wörter hätte schreiben müssen, was an normalen Tagen, wenn ich hier am Schreibtisch bin, total machbar ist für mich. Ja, das ist irgendwie so meine Wohlfühlzone.
Okay.
Aber wenn ich eben nicht am Schreibtisch bin und irgendwie Ausnahmezustände diverser Art herrschen. Also long story short, ich habe ein wirklich richtig, richtig fettes Minus mit nach Hause gebracht. Und habe halt jetzt, also hier am Tag der Aufnahme, also am Tag der Ausstrahlung, dann habe ich ja nur noch 4 Tage vor mir, also den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Aber am Tag der Aufnahme, wir nehmen jetzt in der Woche davor auf, sind es halt noch 7, 8 Tage. Jetzt kann ich gerade nicht rechnen. Egal. Und heute Morgen hatte ich noch knapp 30.000 Wörter vor mir. Und das ist dann selbst für meine Verhältnisse echt ambitioniert.
Da wäre ich schon gestorben. Das kann ich gar nicht.
Weißt du, und dann steht dann halt auch im Kalender für heute drin Podcast-Aufnahme.
Ja.
Und zwar XXL-Version, weil wir heute, weil das ist nämlich das andere Thema, weil wir nicht nur jetzt das Intro für die Folge für Alex aufnehmen, sondern einfach noch mehr, weil wir auch mit unserer unterschiedlichen Urlaubsplanung auch schlecht abgestimmt waren.
Ja, kann man so sehen. Kann man allerdings so sehen. Ja, das ist sehr schlecht abgestimmt in diesem Jahr.
Naja, gut. Egal. Also wir kriegen das alles hin. Ich habe heute 4000 Wörter geschafft, immerhin. Mhm. 5000 wären mein Ziel gewesen. Zwischendrin ist mir dann aber ich arbeite ja mit so einem, also wenn's gar nicht anders geht, muss ich ja ein Schreibprogramm nehmen, das heißt Cold Turkey.
Ja.
Und während das läuft, kann ich wirklich gar nichts anderes machen. Ich komme nicht ins Internet, ich kann nicht an Mails und sowas. Es macht alles platt. Nur dieses Schreibprogramm über halt einen vorher definierten Zeitraum oder über eine vorher definierte Wörteranzahl.
Mhm.
Und das klappt wirklich super, weil ich mache immer nur einen Zeitraum, weil Wörter, das ist mir zu riskant, weil wenn ich da irgendwie sage, ich will jetzt hier 5000 Wörter, das geht nicht.
Und du schaffst es nicht, dann ja. Das war's heute mit dem Internet.
Genau. Und ich mache dann halt wirklich immer nur so kurze Sprints, so sage ich mal maximal 30 Minuten am Stück, und weil ich heute so wahnsinnig unkonzentriert war, habe ich immer nur so 15 Minuten Sprints gemacht.
Mhm.
Habe dann aber festgestellt, dass ich in so 15 Minuten schon auch echt einiges dann reintackern kann, wenn es muss. Also das lief dann echt gut, bis das Programm plötzlich blockiert hat und es sich nicht mehr speichern ließ, sich nicht mehr abschalten ließ, gar nichts mehr ließ. Und dann, dann musste ich wirklich Kaltstart machen. Ich musste das, also, und dann dachte ich mir, oh Gott, und ich habe ich jetzt in dem Papyrus vorhin auch noch gespeichert, aber Gott sei Dank speichert ja Papyrus, wo ich es dann wieder reinkopiere, ja dann irgendwann auch automatisch. Es war mir also schon klar, das müsste, was ich vorher geschrieben habe, alles safe sein. Aber halt die letzte Turkey-Session und also long story short, da war dann Gott sei Dank auch ein Sicherheitsupdate oder sowas. Der hat das dann halt irgendwie, als ich dann den Cold Turkey nochmal aufgemacht habe, hat er gesagt, ich habe eine nicht gespeicherte Version von deiner letzten Session, möchtest du die haben?
Yay,
und ich,
natürlich.
Ja, bitte. Aber das hat mich jetzt, also um da an den Punkt zu kommen, hat mich das hier irgendwie 45 Minuten Zeit gekostet.
Mhm.
Und nicht, dass ich in 45 Minuten 1000 Wörter geschafft hätte, aber ich wäre bestimmt bei 4.500 Wörtern gelandet. Deswegen heute nur, ist ja auch egal, 4000 Wörter ist besser als 3000.
Richtig, das ist mehr, als ich so üblicherweise hinbekomme. Bei mir sind so 3000, ist sowas, wo ich mir sage, ja, das ist entspannt irgendwie. Wenn du weißt, was du tust, dann kriegst du die 3000 schon hin. Bei 4000, da müsste ich mich schon so ein bisschen am Riemen reißen, ja.
Ja, also ich habe Montag habe ich 5000 geschafft, gestern habe ich gar nicht geschrieben, weil wir Geburtstag hatten, also nicht ich, sondern der Mann.
Mhm,
und
stimmt,
da
war
was.
Grüß
ihn mal. Das mache ich. Und ja, naja gut, also egal, ich krieg das irgendwie hin, aber falls ich wirres Zeug labere in diesem Intro und dann auch in den folgenden Folgen, ihr wisst warum. Wie sieht's denn bei dir aus, Christian? Hast du auch so einen Wahnsinn am Start?
Also nee, es ist gerade tatsächlich so ein bisschen Trennungsschmerz, aber der hat hauptsächlich was mit dem zu tun, worüber wir uns in der Folge 183 unterhalten werden. Und deswegen werde ich jetzt da noch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
Ja, sehr gut. da habe ich überhaupt keinen Trennungsschmerz. Also theoretisch schon, aber da ist bei mir überwiegt gerade die Vorfreude mehr, weil habe ich innerlich schon abgehakt, weil ich gerade hier eben im Panikmodus wegen
natürlich.
Der anderen Geschichte bin. Aber ansonsten, ich schleppe jetzt seit irgendwie mehreren Folgen einen Buchtipp mit und den muss ich jetzt hier einfach mal kurz loswerden,
genau,
bevor wir dann ins Interview gehen.
Stopp, dann muss ich jetzt hier mal aber auf einen Knopf drücken, damit wir wieder vollumfänglich am Start sind.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Mhm.
Ja, sehr gut.
Ich habe The Stage is
yours. The Stage is mine. Ich weiß nicht, hast du von dem Roman Yesteryear schon was gehört?
Hm. Von irgendwie sagt mir der Titel was, aber ich könnte es an nichts festmachen.
Ja, also ich lese mal kurz den Klappentext vor. Also die Autorin ist Amerikanerin Caro Claire Burke. Und Yesteryear, der Klappentext lautet, ihr Leben ist perfekt, solange man nicht hinter die Kulissen schaut. Natalie Heller Mills hat alles, eine malerisch renovierte Farm, 5 Kinder, die um ihre Liebe buhlen und einen Mann, der in Cowboy-Stiefeln immerhin eine gute Figur abgibt. Vom Sauerteig bis zur Kindererziehung, nichts scheint ihr zu misslingen. Kein Wunder also, dass Millionen von Menschen ihr folgen, ihre Videos schauen, ja genau, ihre Bilder anklicken. Sie gibt ihnen das, was sie wollen, eine heile Welt. Skandale werden unter den Teppich gekehrt, da, wo sie hingehören. Doch eines Tages wacht Natalie auf und sieht sich mit einer unbequemen Frage konfrontiert. Was wäre, wenn sie keine Nannies beschäftigen könnte, es keine helfenden Hände auf der Farm gäbe, kein Produktionsteam? Was wäre, wenn sie auf einmal das Leben führen müsste, das sie immer vorgetäuscht hat? Ja.
Was bringt sie denn genau zu dieser Frage eigentlich?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also sagen wir mal so, es gibt dann nämlich es gibt zwei Zeitebenen in diesem Roman. Und in der zweiten Zeitebene, es wird immer abwechselnd erzählt, deswegen ist es jetzt kein großer Spoiler, sieht sie sich in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Also irgendwie im selben Haus, irgendwie auch mit demselben Mann, der aber irgendwie anders wirkt. Und mit anderen Kindern, die schon irgendwie die ihren zu sein scheinen, aber dann doch auch irgendwie nicht. Also die ihr fremd sind, die sie nicht wirklich kennt. Und die Farm ist irgendwie vor 150 Jahre früher. Also es gibt halt all diese Annehmlichkeiten nicht. Also sie ist jetzt hier keine Abziehbild-Treadwife mehr, sondern einfach eine total überforderte Farmersfrau. Und ja, vermeintlich jedenfalls. Sagen wir es mal so. Und also mich hat diese Geschichte, also wirklich, mich hat das so gepackt, obwohl ich wirklich alles daran abstoßend fand. Wirklich schon mal diese ganze Thematik, weil mit diesem ganzen Treadwife-Scheiß kann ich wirklich, also das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, was in diesen Menschen vor sich geht, so einen Lebensstil zu wählen und auch dieses, also ich meine, dass das in den allermeisten Fällen diese Instagram-Inszenierungen, dass die alle auch so fake sind, weiß man ja auf der anderen Seite einen Roman zu lesen mit einer Protagonistin, die, also ich weiß nicht, ob ich jemals eine unsympathischere Protagonistin in einem Roman hatte. Die war wirklich, also diese Frau ist so furchtbar, die hasst wirklich alles. Sie hasst ihren Mann, sie hasst ihr Leben, am allermeisten hasst sie ihre Kinder. Ich glaube, am allermeisten hasst sie sich selbst.
Okay.
Die flucht wie so ein Matrose und aber dann natürlich alles immer so vordergründig, wird dann viel gebetet und im Namen des Herrn und bla bla bla. Also es ist alles wirklich so, es ist wirklich so cringe und widerlich für mich jedenfalls. Und gleichzeitig hat es mich so gepackt und verstört und begeistert und ich weiß gar nicht, ich habe keine abschließende Meinung zu diesem Roman. Ich kann also jetzt nicht sagen, ja, das würde ich also jetzt wirklich mal jedem zum Lesen empfehlen. Aber alleine, dass es mich jetzt wirklich noch Wochen später, und es ist jetzt inzwischen echt Wochen her, dass ich es gelesen habe, beziehungsweise ich habe es als Hörbuch sogar gehört, dass mich das so beschäftigt, dass ich jetzt immer noch das Bedürfnis hatte, mal drüber zu reden.
Wir sind ja hier in der Therapie-Session, insofern war es gut, dass du darüber geredet hast, ja, es mal richtig rausgelassen hast.
Jetzt mal richtig rausgelassen. Ich kann mich zwar leider nicht mit dir darüber austauschen, weil du es ja nicht kennst, aber liebe Menschen, ihr da draußen, falls es jemanden unter euch gibt, der dieses Buch ebenfalls gelesen, durchlitten, gehört, wie auch immer hat, feel free und tauscht euch aus mit mir.
Genau. Würde mich dann auch mal interessieren, was eben womöglich andere Sichtweisen oder gleiche Sichtweisen darauf wären. Genau. Ja. Also haut ruhig raus.
Haut raus. Ja, und ansonsten würde ich sagen, verlagern wir die Therapiesession jetzt aufs Interview, oder?
Das würde ich mal durchaus für richtig halten, ja.
Ja. Also ihr Lieben, wir haben gleich zu Gast Alex Putlich. Das ist eine Premiere für uns. Alex definiert sich als non-binär. Ich habe versucht, in den Shownotes das mit den Präpositionen und sowas, Pronomen vielmehr, Pronomen sind es, ja, richtig zu machen.
Hätte von mir sein können. Ich kann das nämlich überhaupt nicht.
Und falls es mir nicht durchgängig gelungen ist und falls wir jetzt auch im folgenden Gespräch da mal gelegentlich ein wenig entgleiten, Alex, bitte, du mögest es uns verzeihen und auch die Zuhörerschaft bitte ebenso. Trotzdem ist es ein wirklich super spannendes Gespräch allerdings geworden und mit einem sehr, sehr, sehr aufregenden und, wie ich finde, auch wichtigen Thema. Und deswegen Trommelwirbel und Vorhang auf für Alex Putlich.
Jawohl. Jawohl, da haben wir ihn am Start. Ja, herzlich willkommen, lieber Alex. Ich habe ja schon ein kleines bisschen was vorher über dich gesagt, aber ich habe garantiert die Hälfte vergessen. Erstmal herzlich willkommen im Saloon. Und
auch von mir.
Genau,
übrigens.
Und vielleicht stellst du dich einfach mal mit 2 bis 20 Worten oder gerne auch mehr ein bisschen vor.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Alex, Autor für so Punk-Geschichten und Mental Heals Romance und auch irgendwann demnächst auch Kinderbücher. Und ich bin auch Illustrator. Ja, lebe in Berlin, bin 35.
Bestes Alter.
Ja, eben. Kann man nicht anders sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, jetzt hier in Berlin irgendwie am Start zu sein mit diesen ganzen Sachen, die du machst. Ich habe ja auch mal vorher so ein kleines bisschen reingeguckt. Ich muss dazu sagen, ihr Lieben, wir kennen uns in Anführungsstrichen schon ein bisschen länger, weil wir schon das ein oder andere Mal auf einer kleinen bis mittelgroßen Messe die Stände zufälligerweise nebeneinander hatten und uns irgendwie sympathisch fanden. Und ja, dementsprechend war Alex dann auch vor ein paar Wochen hier auf der Parkbank am Start. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch ganz gut lief für dich. Wir konnten ja leider nicht weg. Ich hatte ja zwar zwischendurch versucht, die Post noch zu erwischen für Karin, aber auch das hat mich ja nicht bei euch vorbeigebracht.
Ja, lief tatsächlich recht gut. Also ich habe jetzt nicht wirklich was verkauft, aber immerhin viele Lesungen gehabt. Also
und letztendlich ist auch das immer wieder das, wo ich auch sage, erstmal die Leute überhaupt, weiß ich nicht, beschallen. Und wenn man da mal so reinguckt, manchmal gibt's dann doch so ein paar Bestellungen direkt im Nachhinein, wo man sich sagen kann, ach doch, das hat irgendwie gepasst. Ja, ich glaube, da ist auch wie bei vielen Sachen das Augenmerk eher da drauf, einfach erstmal vorhanden zu sein und sich ins Bewusstsein der Leute zu bringen.
Ja, und ich fand auch die Gespräche einfach auch drumherum sehr schön. Also viele haben auch gesagt, das ist jetzt nicht ihr Genre bei dem, was ich vorgelesen habe, aber die Gespräche darum waren sehr schön.
Das ist cool. Und du bist wahrscheinlich ähnlich weggeflogen wie wir, weil du ja auch eine Bank ziemlich weit vorne am Start hattest. Wir haben ja fast direkt am Müggelsee irgendwie gesessen und hatten eigentlich das Gefühl, der Staub, der wird uns ins Gesicht geweht, abwechselnd damit war es kalt und feucht. Aber wir haben es alle überlebt.
Tatsächlich ging es. Also wir waren gut geschützt durch die Bäume. Und ich hatte noch einen Schirm dabei, den habe ich dann über die Bücher gestellt.
Ja, super.
Na, Profis bei der Arbeit, Christian. Ja. Siehst du, da werden wir uns mal was abschauen davon. Alex, was mich jetzt mal interessieren würde, du hast gesagt, es waren die Leute, die waren alle sehr interessiert und haben aber gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich ihr Genre, was sie sonst üblicherweise lesen. Erklär uns doch mal genau, in welchen Genres du so unterwegs bist und was man sich genau drunter vorstellen kann. Ich habe jetzt mal das Wort Punk schon ein bisschen gehört. Geh da mal ein bisschen in die Tiefe für uns und unsere Zuhörenden.
Ja, Punk ist halt für viele noch so ein bisschen schwer zu greifen, sag ich mal. Also viele kennen wahrscheinlich schon Steampunk, Cyberpunk. Mhm. Das Punk-Genre ist aber deutlich größer, wie ich selber jetzt vor kurzem erst festgestellt habe. Da gibt es dann sowas wie Mage-Punk oder Miss-Punk oder Aether-Punk.
Und, wow.
Es ist etwas, was, also ich habe halt immer wieder großen Struggle damit gehabt, was schreibe ich eigentlich? Weil das, was ich werde oft in Dark Fantasy gepackt mit meinen Büchern oder in Urban Fantasy und so. Und das passt aber irgendwie vom Feeling her nicht ganz, weil das ganze Fantastische ist bei mir wie so ein Umhang, den ich über das eigentliche Thema drüber lege.
Yep.
So die Atmosphäre so ein bisschen erzeuge mit der Fantasy, so mit magischen Artefakten oder so. Aber der Kern meiner Bücher, also gerade wenn ich ins Fantastische rübergehe, so in das Fiktive. Fiktiv-Fantastische, sag ich mal. ja, weil die Romance-Bücher sind ja auch fiktiv, aber sie sind halt nicht fantastisch.
Mhm. Absolut.
Da geht es halt dann schon um Systemkritik eher. Also ich habe meistens Charaktere, die nicht in das System passen, die ausbrechen, die gegen diese Systemkonformität angehen und eigentlich nur möchten, dass die Gesellschaft als solches in ihrer Vielfalt funktioniert. Mhm. Dass Vielfalt akzeptiert wird.
Das wäre schön.
Und ja, das wäre absolut schön. Zum Beispiel kommt jetzt im November, wenn alles gut läuft, Neverending Midnight raus. Das ist eine Trilogie. Da geht es um keltische Mythologie unter anderem, aber in einem dystopischen Setting unserer Welt, so 300 Jahre nach uns. Die Hexen haben sich irgendwann offenbart, die Vampire haben sich offenbart und es gibt in den kleinen Städten, die überlebt haben, da haben sich reiche Leute zusammengetan, Mauern drum gebaut, drumherum bauen lassen von den Hexen, um halt vor den Temperaturanstieg geschützt zu sein. Mhm. Und da haben sich so 20 Jahre vor der Handlung haben sich dort Institute gebildet, die Schattenwesen erforschen und foltern teilweise auch.
Oh, natürlich.
Ja,
wie sollte es auch anders sein?
Und in so einem Institut ist meine Protagonistin aufgewachsen. Und sie muss halt erstmal selber verstehen, was ist sie, wer ist sie, warum funktioniert sie im System nicht? Warum darf sie nicht arbeiten zum Beispiel? Warum bekommt sie keine Arbeitserlaubnis?
Ja, okay, das ist ja wirklich ein extrem weites Feld. Also es hat ja dann eben nicht nur mit Neurodivergenz zu tun, sondern eben auch mit dem generellen Anderssein irgendwie anscheinend.
Genau, also das sind... Da ist halt dann zum Beispiel Steam Angel. Steam Angel hatte ich dann auch auf der Parkbank mit. Da haben wir ein sehr totalitäres System. Einen Regenten, der Meinung ist, er kann alles bestimmen und alle haben zu kuschen. Und eine 16-Jährige, die da reingeschubst wird in dieses System und aus unserer Welt eigentlich stammt. Ja. Und da steht, nee. Einfach nein. Und in ihrem kleinen Kreis, in dem sie sich befindet, dieser kleine Funken, dieser kleine Funken, der sowieso schon in einem Clubhaus drin ist, der fängt an zu glühen. Und daraus wird ein Brand gefühlt in diesen Leuten, dass sie dann auf einmal da stehen so, nein, wir machen das hier nicht mehr mit. Wir gehen jetzt auf die Straße und wir reißen diese Stadt, wenn es sein muss, nieder.
Darf ich mal kurz dazwischen grätschen, was ich ganz spannend finde, das ist ja, du hast ja gesagt, Systemkritik, also so würde ich das jetzt interpretieren, Punk, wirklich dann die Parallele auch zu der Punkmusik, die ja eben auch wirklich sehr systemkritisch ist und einfach auch dazu aufruft, jetzt die Gegebenheiten, gerade die politischen Gegebenheiten oder die gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht so zu akzeptieren, wie sie sich darstellen. Also ist das eine richtige Parallele, die ich da jetzt entdecke?
Ich würde es tatsächlich auch so. Also das Punk-Genre ist halt relativ unbekannt, würde ich immer noch sagen, also nischig, würde ich sagen, weswegen ich dazu nicht so allzu viel finde, immer wieder. Mhm. Es gibt aber doch Autoren, die sich Genre berufen gefühlt haben, dass sie da auch darüber auch Infomaterial zur Verfügung gestellt haben und alles oder auch Workshops machen. Ich habe vergessen, mich bei dem Workshop anzumelden.
Ja, willkommen in meiner Welt. Das geht mir auch immer so. Was? Das war gestern? Scheiße.
Nee, ich muss die Anmeldung noch abschicken. Das ist, ich mache die Workshops von der Autorin super gerne. Mhm. Und das wäre jetzt wirklich ärgerlich, wenn ich den Workshop zum Punk würde.
Mhm. Ja. Also ich finde das ja total spannend, dieses nischige, also wenn es so nischig ist, dass man, dass es schon irgendwie in der Unternische ist, weil wie du schon sagtest, Steampunk, das hat man schon mal gehört, aber das ist ja, muss man jetzt auch mal ehrlich sein, auch schon eine sehr kleine und sehr enge Nische. Mhm. Also ich möchte ja dann gleich auf deine andere winzig kleine Nische zu sprechen kommen, die ich total spannend finde. Aber darf ich erstmal fragen, wieso du dich vielleicht bewusst oder auch unterbewusst für diese kleinen, besonderen Nischen entschieden hast. Du könntest ja dein Autorenleben auch einfacher machen und könntest einfach einen Krimi schreiben oder sowas. Oder,
oh Gott. tatsächlich schreibe ich die Welt so, wie ich sie gerne hätte. Hm. Also ja, sie ist zerstört. Sie ist völlig kaputt, meine Welten. Aber diese Charaktere, die dort im Mittelpunkt stehen, die kämpfen für etwas, für das ich auch kämpfen möchte, für das ich, wo ich immer wieder gescheitert bin in meinem Leben. Dieses, ich passe nicht ins System und ich verstehe nicht, warum. Mhm. Und so geht es meinen Charakteren halt auch. Und das ist halt auch der Grund, warum sie dann auch krank sein dürfen, warum sie neurodivers sein dürfen. Mhm. Und im Mittelpunkt stehen dürfen. Das ist vor allen Dingen auch etwas. Sie dürfen im Mittelpunkt stehen, obwohl sie gesellschaftlich gesehen Defizite haben.
Oh. Also nicht bloß nicht so als so ein Sidekick, der für den einen oder anderen Lacher gut ist oder so. Ja.
Richtig. Mhm. Sie dürfen einfach auch mal der Mittelpunkt ihres eigenen Lebens sein. Weil wir sind ja alle irgendwo Protagonisten unseres Lebens. Mhm. Und ich möchte mit meinen Büchern auch irgendwo zeigen, so, du bist neurodivers, du bist Borderliner, du bist weiß der Geier was, auch du bist für irgendjemanden da draußen, bist du der Held. Mhm. Auch du darfst deine Grenzen austesten und du darfst leben.
Ja.
Du darfst sein.
Und ist es dann da für dich einfacher, wenn du diese Themen, die ja total wichtig sind und die ich wirklich auch sehr begrüßenswert und spannend finde, warum du die sozusagen in ein fantastisches Umfeld gerne auch einbettest, ist das sozusagen als Kulisse dann irgendwie einfacher, dann diese Messages rüberzubringen, wenn du sozusagen als Gegner oder mitspielende auch Schattenwesen wie Vampire, Hexen und sonstiges hast, statt irgendwie einfach nur die AfD-Wähler von nebenan. Also jetzt, also ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also das so wirklich so in dem ganz aktuellen, jetztzeitigen, lebenswirklichen Kontext zu setzen.
Das war Zufall. Es war absoluter Zufall. Ich bin halt mit Büchern aufgewachsen. Mhm. Also meine Mutter hatte schon eine Riesenbibliothek, meine Oma hatte eine Riesenbibliothek. Es gab von Fantasy über Sachbücher, über Biografien, es gab wirklich alles in unseren Haushalten.
Mhm. Cool.
Ich konnte in sämtliche Genres gefühlt reinschnuppern in meinem Leben. Und als ich angefangen habe, in der Grundschule Geschichten zu schreiben, ging es um Einhörner oder Feen oder so. Ich habe halt immer schon sehr viel Fantasie gehabt und habe mir diese fantastischen Welten ausgedacht. Und irgendwann 2009 entstanden dann die Ideen für Neverending Midnight, Clavis Ad Astra und Steam Angel. Und als ich dann Steam Angel geschrieben habe und ein Kumpel von mir Testleser war, hat er plötzlich da gesessen und gesagt, ich verstehe nicht, warum sie so handelt. Das ist total unlogisch. Und ich saß dann, nee, das ist voll logisch, warum sie so handelt. Sie ist aufgewachsen mit, keiner liebt sie, alle geben sie immer wieder weg, alle verlassen sie. Also hat sie ein Schutzschild um sich herum gebaut und gesagt, gut, dann gehe ich jetzt selber. Ist mir doch scheißegal, ich brauche keine Freunde. Ich mache es mir jetzt einfacher, indem ich mit denen rumhänge, aber mental hänge ich nicht an denen. Okay. Also emotional. Mhm. Da kommt ein Zug, ja, dann gehe ich halt. Mhm. Ich steige da jetzt ein und mal gucken, wo ich lande. Es ist nicht wichtig. Mhm.
Ja, und das ist natürlich für diese neurotypischen Menschen einfach unverständlich. Ja, okay.
Ja, und als ich mir dessen bewusst wurde, bin ich meine Bücher durchgegangen und stellte fest, dass ich ziemlich viele Mental Health-Probleme drin habe und ziemlich viele Neurodivergenzen drin habe in meinen Büchern.
Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja so das Gefühl, dass so in den letzten Jahren, ja doch Jahren kann man vielleicht schon sagen, da durchaus auch mehr man es häufiger mal irgendwie zu hören oder zu sehen kriegt, und dass es ja eigentlich auch gut ist. Ja, weil es geht doch eigentlich ums vernünftig miteinander klarkommen.
Naja, und es gibt, da muss man aber auch differenzieren, wie wird es dargestellt.
Mhm. Ja.
Also ich finde, was ich total spannend und auch gleichzeitig schwierig finde, also einerseits ist das Thema natürlich Repräsentanz, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, weil es ist einfach eine ganz schlechte Repräsentanz von diesen Themen, die du jetzt aufgeknüpft hast, also auch, was weiß ich, mit Angststörungen, mit psychischen Problemen aller Art, mit Neurodivergenzen und so weiter. Das ist ja ähnlich schlecht repräsentiert wie körperbehinderte Helden sieht man eigentlich auch nicht in der Romance oder überhaupt im Roman. Ja, also ich kenne jetzt auch keinen gelähmten Ermittler in einem Thriller. Ja, also gibt es wahrscheinlich, aber habe ich jetzt auch nicht so präsent. Also dieses Repräsentanzthema ist natürlich wirklich ein Ding, das ja nicht nur ein gesellschaftliches Problem ist, sondern auch ein Buchmarktsthema ist, ja, weil da wird das einfach auch nicht so wirklich gut gespiegelt. Und da muss ich jetzt nochmal auf diese eigentliche Ursprungsfrage zurückkommen, warum dann auch noch, und das ist jetzt nicht vorwürflich gemeint, also auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber warum machst du es dir dann auch nochmal so extra kompliziert, indem du diese Geschichten, diese wichtigen Messages dann auch noch in ein Genre packst, das dann auch nochmal so extra nischig ist? Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, diese Geschichten oder diese Themen, die kann man doch auch in ein bisschen mehr mainstreamigen Sachen. Also, und ich glaube, da schlage ich jetzt, ich schlage jetzt den Bogen schon zu deiner Mental Health Romance Geschichte, weil Romance ist ja natürlich mit das größte Genre, das es überhaupt gibt. Da hast du die meisten Leser. Aber vorher eben nochmal die Frage, warum sowas total Exotisches wie Punk. Und ich hoffe, dass du sagst, weil du das einfach so geil findest und du nichts mehr liebst als das.
Ich habe da eine viel bessere Antwort, weil ich nicht anders kann.
Ja, super. Ja, okay.
Das Ding ist, ich suche mir meine Geschichten ja nicht aus. Die Geschichten kommen einfach. Dann habe ich Clavis ad Astra ist das beste Beispiel. Mhm. Eines Nachts habe ich von einem Typen geträumt, der da saß. Ich habe einen Café betreten, er saß da schon, wies mir einen Stuhl zu, ich setzte mich zu ihm, so, wer bist du denn? Ich bin Derek, ich bin der und der, ich mache das und das. Ich bin übrigens einer der Diener des Antagonisten, der mich die ganze Zeit zugelabert hat, wer er ist, was er macht, was seine Ziele sind, warum er ein mieses Arschloch ist. Hat uns Kaffee und Kuchen dabei bestellt und dann stand er auf und ging und ließ mich mit der Rechnung zurück.
Geil.
Ja, toll. Solche Protagonisten kenne ich auch.
Er ist nicht unbedingt ein Protagonist.
Ja, aber halt auch ein Ideenbringer. Ja, solche.
Ja, ja, ja. Und ich saß da in meinem Traum noch mit der Rechnung.
Du Depp, du. Danke für nichts.
Ja, und dann hast du mir auch noch diese Idee gegeben, du Blödmann. Ja. Aber ja, gut. Das muss dann raus.
Okay, also das kann ich jetzt als Begründung kann ich das total akzeptieren, weil also es ist nicht Selbstsabotage, es ist es ging einfach nicht anders, ja? Du hättest dich bewusst vielleicht nicht dafür entschieden, aber dein Bewusstsein hatte gerade auch nichts zu melden. Verstehe.
Nein, ich habe eine Excel-Liste mit also eine Excel-Tabelle mit Projekten und ich bin ungefähr jetzt bei 40 Projekten angelangt.
Ja.
Die jetzt alle in der Timeline stehen. Das ist Schlange stehen der Projekte.
Ja, viel Spaß damit. Ich mache das ja bei mir immer im Kopf und die ich vergesse, waren es nicht wert. Aber ich kann mir vorstellen, da wären vielleicht auch ein paar Schätzchen dabei. Und da ist so eine Excel-Tabelle vielleicht gar nicht blöd.
Die akutesten packe ich immer dann schon zu Notion rein und fange an zu plotten.
Oh ja.
Okay, also ich merke, du gehst da schon relativ geplant ans Werk. Bei mir ist es ja auch, also ist ja eher anders. Ich habe ja auch so viele Ideen und ich weiß jetzt schon, die kann ich, also das werde ich überhaupt nicht schaffen, selbst wenn ich 120 oder 150 werde und bei bester Gesundheit bis zum letzten Tag schreiben kann, werde ich diese ganzen Ideen nicht umsetzen können. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber da hat man dann irgendwie eine Idee und dann will man, plant man was. Und dann kommt die nächste und sagt, also ich habe aber jetzt hier, egal, ist mir völlig egal, deine Liste mit den 40 Ideen kommen. Das ist doch, kannst du doch vergessen. Ich bin
Nummer
41, besser.
Aber eigentlich die Nummer 1.
Ja, genau. Ja, okay, das ist Story of our life, glaube ich.
Ich hab letztens schon gefleht, so Gehirn, bitte halt einmal den Mund. Bitte. Einmal. Lass mich erstmal eine Sache beenden.
Ja.
Bevor du mir gleich die nächste geile Idee um die Ohren schlägst.
Ja, eben, das Schlimme ist ja, dass die ja alle gut sind. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, komm, tausendmal gehört, nun mache ich nicht das tausenderste Mal draus. Aber eben, es sind dann Dinge, wo du ja mitgerissen wirst irgendwie. Ne? Also, so stelle ich mir das jetzt vor.
Ja.
Ja gut, dann da bin ich froh. Ich habe
dieses Buch für den Film.
Ich habe manchmal blöde Ideen, die kann ich dann wegignorieren. Das ist dann einfacher. Ja, also das ist natürlich, also okay, ich habe vollstes Mitgefühl und größtes Verständnis. Ich bin froh, dass ich dann meistens so gestrickt bin oder dass meine Plot-Bunnies dann sagen, also ich meine gut, sie sagen auch manchmal, ich muss einen Drachenroman schreiben, der wirklich überhaupt nicht zu dem passt, was ich sonst so mache. Aber gut, das habe ich dann auch getan. Aber üblicherweise bin ich dann halt wenigstens in den großen Genres unterwegs, wo ich dann meine Messages vergleichsweise, in Anführungszeichen, die hört man, glaube ich, geschmeidiger einbetten kann oder zumindest nicht geschmeidiger von der Thematik her, sondern in einem Mantel, das von grundsätzlich mal mehr Leuten und williger gutiert wird als zum Beispiel jetzt Punk. Ja, also ja. Das finde ich, deswegen, da bin ich dann schon mal froh. Aber ich finde es trotzdem wirklich wahnsinnig cool, wie so ein Autorenhirn funktioniert. Und es ist ja auch bei jedem von uns anders. Aber dein Autorenhirn hat ja jetzt auch ein neues Steckenpferd, wenn ich jetzt hier mal die Überleitung hinkriege, zu dem Thema, auf das ich besonders scharf bin. Das ist ja eben dieses Thema, was wir schon ein paar Mal angedeutet haben, Mental Health Romance. Was zur Hölle ist das?
Mental Health Romance, darauf wurde ich tatsächlich erst vor kurzem selber aufmerksam gemacht. Also ich habe letztes Jahr ein Romance-Buch geschrieben. Deswegen musste ich auch leicht lachen, als gesagt wurde, ja, ist doch einfach das größte, meistgelesenste Genre. Ich schreibe Sapphic Romance.
Ah, ja, auch gut. Nischiger geht immer.
Nische gesucht.
Nischiger geht immer, Alex.
Ja, also ich krieg das hin, die Nische zu treffen. Ja,
ich glaube auch.
Da geht es halt um Depressionen und die Folge von Depressionen, die nicht so schön sein können.
Nee. Ja.
Und vor kurzem hatte eine Autorin auf Threads gepostet, über Mental Health Romance gepostet. Und ich war erstmal so, okay, was ist das jetzt? Und habe mir diesen Thread durchgelesen und da stand dann erstmal so, es werden, das ist ein Genre, was überwiegend in den USA gebräuchlich ist.
Wie immer.
Ja, Die USA ist tatsächlich Vorreiter für vieles. Der deutsche Buchmarkt ist halt ein bisschen vorsichtiger und guckt erst, was dort läuft, und dann holen die sich nach und nach die Lizenzen erstmal für Übersetzungen. Die Mühlen mahlen langsam hier.
Ja.
Da sagst du was, ja.
Was aber auch unter anderem daran liegt, dass wir hier keine krassen Preisaktionen machen können durch die Buchpreisbindung. Das heißt, so Einführungspreise für neue Genres fallen meistens weg, um die mal eben zu testen.
Ja.
Deswegen ist man hier halt ein bisschen vorsichtiger. Und in Amerika ist der Buchmarkt halt deutlich freier. Und da ist auch die Self-Publisher-Szene deutlich präsenter, sage ich mal. Also die sind auch gut erfolgreich dort. Und die können halt so Nischen-Genres wie Mental Health, Romance dann rauskitzeln und rausbringen. Und es ist halt noch nicht als eigenständiges Genre etabliert, aber es wird schon als Genre vermarktet. Und das macht viel aus schon. Das ist dann halt so ein Gegenpol zu diesem Dark Romance-Trend. Man hat viel Kommunikation, man hat die mentale Gesundheit der Protagonisten, die im Vordergrund steht, aber nicht auf dem Level Liebe heilt alles. Sondern es kann helfen oder es ist einfach ein Teil der Geschichte. Aber die Therapie wird zum Beispiel auch in den Fokus gerückt. So Gruppentherapien oder dass überhaupt gesagt wird, ich gehe zur Therapie. Ich komme alleine nicht klar, und nur weil ich dich jetzt liebe, werde ich nicht gesund, sondern ich muss an dem Problem, an dem Kern des Problems arbeiten.
Und jetzt, also, man wird gefragt, warum dann dieses Label, also jetzt, warum, ich versuche eine Lösung für das Dilemma zu finden, weil ich dieses Dilemma so sehr fühle, Alex, dieses, das hat hier noch keine Leserschaft oder sowas, aber warum braucht es dieses Label, warum kannst du genau diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, also das, was weiß ich, mit Depressionen, die Auswirkungen davon, die Darstellung von Therapie, das kann man doch in eine Geschichte reinbringen, ohne dass sie das Label, also dass sie überhaupt ein anderes Label braucht. Ja, aber klar, theoretisch. Ja?
Das Ding ist, es geht hier sehr, also wir haben diese Geschichten ja schon. Sie sind ja schon da. Sie gehen hier sehr unter in Contemporary und diesen New Adult. So, da sind die Geschichten schon. Wenn wir sie jetzt aber da rausholen und sagen, hier, Mental Health, wir labeln das jetzt nicht mehr mit emotional, Schicksalsschlag oder was war das andere Wort, womit das noch gelabelt wird hier? Ich habe ja mein Blog offen, extra dafür.
Wir haben es, glaube ich, gestern auch mal gelesen.
Ja, Christian, ja, genau.
Wir haben es jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Ich habe auch bloß emotional und Schicksalsschlag am...
Das sind die beiden Sachen, die...
Also, weißt du was?
Ich finde es jetzt auf Anhieb auch nicht, aber wenn man die ganze Zeit damit leben muss, dass einem gesagt wird, hör doch einfach auf, traurig zu sein, mach doch mal mehr Sport, geh doch einfach unter Leute oder so. Und dann liest man Bücher, wo es eigentlich darum geht, dass alle super happy sind, ihre Liebe finden und sonstiges. Und wenn dann aber da steht, so, hier geht es um Mental Health, wenn es klar definiert ist und ich dann kann ich wirklich sagen, das nehme ich jetzt, weil da fühle ich mich gesehen.
Okay.
Ja.
Also du bist da jetzt wirklich sehr zielgruppenfokussiert. Wahrscheinlich ist mein Problem, dass ich mir gedacht habe, ich würde jetzt so Awareness fokussiert ans Werk gehen, sprich Leute ansprechen, die damit jetzt in ihrem Alltag nichts zu tun haben, um dadurch sozusagen Verständnis zu erzeugen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, du möchtest die Leserschaft, die betroffene Leserschaft ansprechen, und ich dachte jetzt immer so, wäre es nicht schlauer, einfach die breite Masse anzusprechen, die jetzt eben keine Berührungspunkte damit hat, sondern um in dem Kontext dann Awareness für eben die Betroffenen zu schaffen. Aber natürlich ist dein Ansatz Genau, ist total wichtig. Da sieht man mal wieder, dass ich so eben völlig anders gepolt war, ja, weil ich zum Glück, ja, jeder hat natürlich seine großen und kleinen Pakete zu tragen, aber ich habe jetzt, glaube ich, keine großen Mental Health Baustellen. Deswegen, obwohl mich diese ganze Thematik interessiert und ich solche Sachen auch ganz oft in meinen Geschichten auch drin habe, aber eben immer mit dem Fokus, ich möchte Awareness schaffen, ja. Und
aber dadurch, dass wenn wir dieses Mental Health mehr in die Sichtbarkeit rücken, dann werden auch irgendwann Leute, die damit keine Berührung haben, automatisch danach greifen, um zu erfahren, was ist das eigentlich?
Ja, das kann ich mir tatsächlich so rum auch ganz gut vorstellen. Es könnte sein, dass durch das Label momentan sich manche Leute noch in Anführungsstrichen sogar abgeschreckt fühlen könnten, weil so, ach nein, wenn ich jetzt hier irgendwas lese, dann möchte ich doch was Leichtes und ich möchte nicht über Probleme lesen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn vernünftig mit einem solchen Problem umgegangen wird und, sagen wir mal, in irgendeiner Form ein hoffnungsvolles Ende zum Schluss ist. Ich weiß ja jetzt nicht, ob es dann in den Geschichten trotzdem irgendwie immer ein gutes oder eher ein realistisches Ende mit einem hoffnungsvollen Ausblick eigentlich reingehört.
Kommt auf die Geschichte und ich glaube auch auf die Mental Health Problematik an.
Ja, aber also ich musste jetzt bei dem Thema mit dem Label auch tatsächlich gerade an diese andere Variante denken, in die ich mich jetzt ja vor ein paar Monaten, einem halben Jahr oder so mal begeben habe, und es war die Climate Fiction. Ja, ich habe ja auch was mit Punk gemacht, also eher Cyberpunk, aber es war dann eben auch so, dass ich mir dachte, ja, und das Label Climate Fiction, als ich davon mal gehört hatte, es gehört da eigentlich auch drauf. Weil es hat eben genau mit diesem Thema was zu tun. Und wenn man das Label draufpackt, dann kriegt man vielleicht auch Leute mal interessiert. Was ist denn das? Ja? Also ja, die Hoffnung bleibt.
Vor allen Dingen, wenn ich das wirklich so definiere, so dieses als Mental Health Romance, dann finde ich auch erstmal Leser überhaupt. Ob das jetzt Leute sind, die damit überhaupt nichts zu tun haben, oder Leute, die betroffen sind und deswegen dazu greifen, ist erstmal zweitrangig für mich, sondern die Leute finden es überhaupt erstmal. Es ist da.
Ja.
Also aber die Leute, wir wissen das ja alle, Leute lieben ja nichts mehr als Schubladen, und gerade im Literaturbetrieb ist man ja sehr auf Schubladen geeicht, also vor allen Dingen auch, wenn man noch mit Verlagen zusammenarbeitet, dann ja nochmal mehr. Da darf man ja irgendwie überhaupt nicht irgendwie über diese Schublade, über den Tellerrand gucken. Denkst du, dass diese Schublade Mental Health, also dass die Leute wirklich gezielt danach suchen? Oder wie?
Ich denke, das kommt.
Okay.
Ich denke, also gerade auf dem US-Markt ist es tatsächlich mittlerweile schon so. Gerade durch den TikTok-Boom dieses Mental Health Romance boomt halt auf TikTok sehr stark im US-Bereich. Und dadurch kam das Label wahrscheinlich auch erst zustande, so wie ich das auch rausgelesen habe aus den Artikeln, die ich gefunden habe. Ja. Und die Leute suchen das gezielt. Da ist aber auch der Umgang mit diesen mentalen Problemen ein ganz anderer. Schon Prestige, wenn du sagst, du hast einen Therapeuten.
Ja, okay.
Weil wir sehen das hier in Deutschland ja immer aus dieser medizinischen Sicht. So, ich bin krank, also gehe ich zum Arzt und lasse mich heile machen. In Amerika ist es dann ja eher so, ich möchte an mir selbst arbeiten, ich möchte mich selbst optimieren, deswegen gehe ich zum Therapeuten.
Ja.
Ich habe jetzt gerade mal parallel etwas ganz anderes gemacht, also nicht wirklich gegoogelt, aber ich habe ja da so ein Tool, was eben auch ein amerikanischer Autor mal gemacht hat, der diese Amazon-Algorithmen versucht, so ein bisschen aufzudröseln für uns. Und habe mal geguckt, ob es womöglich inzwischen bei Amazon und Co. schon Unterkategorien gibt, die in Richtung Mental Health oder sowas gehen.
Das ist ja interessant.
Ja, tatsächlich. Gar nicht? Tatsächlich noch gar nicht. Und das ist nämlich auch so ein Tool, was einem hilft, eine Kategorie zu vermeiden, die ein sogenannter Geist ist. Also etwas, worin du dich zwar einsortieren könntest, aber niemals irgendein Bestseller landen würdest, weil weder könnten die Leute gezielt nach dieser Kategorie suchen, noch gibt es da drin überhaupt irgendetwas, wo man ja sowas wie ein Bestseller landen könnte. Können wir uns ja vielleicht hinterher nochmal drüber unterhalten.
Du solltest es jetzt mal sagen, wovon wir sprechen.
Das Ding heißt Publisher Rocket.
Ja, genau.
Genau.
So, genau.
Also ich muss dazu sagen, ich habe immer mal wieder so reingeguckt und leider für unseren deutschen Markt da nicht so viel rausziehen können, wie für den amerikanischen Markt rausgezogen werden kann. Aber was ich gerade in dem Moment jetzt interessant fand, noch scheint Amazon da keine solche Kategorie zu kennen. Also da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden an der Awareness.
Muss generell. Ja.
Ich glaub, das war jetzt mal wieder eine populistische Äußerung meinerseits.
Also gerade wenn wir uns die politische Lage gerade ansehen.
Ja, natürlich. Also, oh je.
Ja. Also was die gerade mit den Psychotherapien machen und so. Ja, wir brauchen Awareness.
Ja.
Wir brauchen da dringend was.
Ja, das wird so in dieses Nice-to-have-Ecke geschoben. Ja, ist das nicht eigentlich ein goldener Wasserhahn? Brauchen wir den? Ja. Finde ich auch total
mentale
falsch.
Mentale Gesundheit ist total unwichtig. Mhm. Also.
Ja, leider.
Ja, Ironie auf, ja, das ist ein totales Elend. Du sagst, du bist ja jetzt auch relativ neu drauf gestoßen, aber wie ich dich und dein Hirn inzwischen jetzt eingeschätzt habe, hat dir dein Unterbewusstsein oder ein Traum oder wer auch immer es war, schon was ganz Tolles geflüstert für dieses Genre und da hast du bestimmt eine Geschichte am Wickel. Willst du da mal was erzählen?
Tatsächlich habe ich ja letztes Jahr schon so ein Buch geschrieben und auch schon veröffentlicht, auch wenn die Veröffentlichung gerade nicht mehr existiert.
Ja, sowas kommt leider vor, wenn man denkt, man hat einen guten Partner gefunden, um dann festzustellen, eben doch nicht.
Ja, das. Aber ich habe die Rechte ja zurückbekommen und bin gerade dabei, die Veröffentlichung vorzubereiten.
Sehr gut.
Ich darf das Lektorat komplett behalten. Also ich muss jetzt nicht nochmal komplett alles neu machen. Ich habe jetzt ein neues Cover schon gepostet und mache jetzt gerade noch den Buchsatz für das.
Genau.
War ich dann ja generell.
Du bist ja auch Illustrator, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das machen wir gleich. Aber jetzt will ich erstmal wissen, nee, ich meine, wir machen hier immer nur so Andeutungen.
Ja,
ich will jetzt mal konkret wissen, wie
denn
dieses Buch heißt und worum es geht, weil die Leute wollen doch dann, wenn es dann auch mal draußen ist und sowas, sollen doch die Chance kriegen, dann auch zuzuschlagen, wenn sie denn schon wollen und können.
Genau.
Ja.
Da habe ich zum einen, in meinem Shop findet man das aktuell unter zwei Namen. Ich habe nämlich noch die alte Auflage da, die ich abverkaufen muss. Dringend.
Huch.
Bist du noch da?
Ich schmeiße mit dem Buch auf.
Ach so. Hatten wir auch noch nicht.
Ich habe danach
spitze Schreie beim Interview.
Herrlich.
Ja, sowas passiert bei mir, weil ständig irgendwas umkippt. Deine Stimme im Wind. Das ist der ursprüngliche Name, den es bis vor ein paar Wochen noch hatte. Darüber findet man jetzt halt noch die alte Auflage in meinem Shop. Und sobald es neu veröffentlicht ist, die neue Version heißt dann, wenn dein letztes Lied verklingt.
Und nur noch mal zur Klarstellung, es ist im Prinzip exakt der gleiche Inhalt, nur eben anders aufbereitet und mit einem anderen Cover versehen. Also, liebe Leute, ihr dürft auch gerne zur alten Version greifen. Habe ich das richtig so interpretiert?
Genau, es ist alles komplett gleich. Mhm. Ich habe nur den Klappentext geändert, damit er zum neuen Titel passt.
Okay.
Und klar, auch ein bisschen klarer sagt, worum es geht. Weil es geht hier nämlich um ein sehr schweres Thema, nämlich Suizid. Wir haben halt die Protagonistin Nicole, aus deren Sicht wir das ganze Buch begleiten, die auf eine alte Flamme trifft die Angel. Und das Buch wird in Jahreszeiten erzählt.
Mhm. Oh.
Mit dem Frühling, wo alles noch so frisch ist, die Schmetterlinge im Bauch, die Liebe erwacht langsam, der Sommer, wo die Liebe dann gefestigt ist, der Herbst, wo langsam der Alltagstrott eintritt und es immer melancholischer wird, bis hin zum Winter, wo das Leben des Jahres sozusagen endet.
Huh.
Okay. Mhm.
Und das war mir persönlich halt eine sehr wichtige Geschichte, weil es da um den Tod meiner Ex-Freundin geht.
Mhm.
Mhm. Eine Geschichte, die ich halt nie erzählen konnte, so wie sie ist.
Ja, okay.
Also so wie es passiert ist. Mhm. Und ich hatte aber schon sehr lange das Bedürfnis, sie aufzuschreiben, diese Geschichte. Und als der Dunkelstern Verlag damals eine Anthologie rausgebracht hat, wo es darum ging, dass wir Genre bekommen, mit dem wir sonst nichts zu tun haben, yep, bekam ich das Young Adult Romance Genre.
Oh, okay.
Und da habe ich mich schon versucht an einer Kurzgeschichte dazu, die von der Lektorin niederschmetternd abgelehnt kommentiert wurde. Okay. Also die hat... Das tat ihr im Nachhinein, tat ihr das so dermaßen leid. Und ich sagte, nein, ist genau richtig, was du gemacht hast. Du hast diese Kurzgeschichte vernichtet in deiner E-Mail.
Ja.
Das war das Beste, was sie tun konnte, weil ich da gesehen habe, das ist eine Geschichte, die kann nicht auf 5000 Wörter oder so runtergebrochen werden.
Mhm.
Das ist größer, und ich muss anders rangehen.
Sehr gut.
Darf nicht versuchen, die Geschichte so zu erzählen zu wollen, wie sie irgendwie war, sondern ich brauche irgendwie. Und dann habe ich die Fragen gegriffen. Ich habe mir die Fragen gegriffen, die mir immer wieder im Kopf rumgespürt sind. Was wäre, wenn wir älter gewesen wären, wenn wir in Berlin gelebt hätten zu dem Zeitpunkt, wenn wir gewusst hätten, was sind Depressionen? Hätte ich es verhindern können? Dieses Was wäre, wenn.
Ja.
Und dieses Buch beantwortet die Frage, du kannst jemanden nicht aufhalten, wenn er gehen will.
Ja.
Ja, ja.
Mal sehen.
Das kann ich mir auch nur einfach vorstellen. Eben, man steckt in dieser anderen Person nicht drin. Und so schlimm es ist.
Und deswegen.
Ja.
Deswegen ist es auch komplett aus Nicoles Sicht geschrieben, damit man den Absturz von Angel nicht merkt. Ja. Das haben auch Leser haben auch hinterher gesagt, wenn der Prolog nicht wäre, würde man die ganze Zeit denken, es ist eine süße, leichte, unterhaltsame Romance, bis es plötzlich kippt.
Mhm. Wow. Mhm. Ja, spannend.
Und also das stelle ich mir extrem schwer zu erzählen vor. Auf welche Art und Weise machst du es dann? Also wirklich so krass, wie es ist, dass du wirklich den Leuten, die es lesen, dann mehr oder weniger die Bratpfanne damit über den Kopf haust? Oder kriegst du das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verpackt?
Ich beginne tatsächlich mit dem im Prolog mit der Beerdigung.
Okay. Das ist, dann weiß man schon, worauf es hinausgeht. Okay.
Genau. Also ich habe direkt zu Anfang habe ich die Beerdigung und den inneren Monolog im Endeffekt der Nicole, die die ganze Zeit sich an ihr Kleid klammert, an ihre Karteikarten klammert, an das Ziel, was sie vor Augen hat, dass sie jetzt gleich ein Bild austauschen möchte, was vorne an der Kanzel steht, weil da das falsche Bild steht und sie der Mama von der Angel helfen möchte.
Mhm.
Weil die ein anderes Bild da haben wollte, aber der Ex-Mann das halt nicht wollte.
Mm.
Oh je. Mm.
Ja, das sind ja dann immer noch solche zusätzlichen Probleme, ja.
Genau, und wie sie dann diesen Gang zur Kanzel runtergeht und innerlich schreit, warum starrt ihr mich an? Warum hilft mir hier keiner? Warum? So ihre innere Verzweiflung, die sie aber nicht nach außen tragen kann. Bis sie dann merkt, dass sie gerade gar nicht alleine nach vorne geht, sondern dass um sie herum Menschen sind, die sie gerade begleiten.
Mhm.
weil die ganze Freundesklicke aufsteht.
Schön.
Cool. Das ist natürlich ein Brett. Ja, also da habe ich jetzt schon Gänsehaut.
Ich brauche nur davon erzählen, mein ganzer Körper ist so völlig auf Spannung und ich schaffe es selten, den Prolog zu lesen, ohne zu weinen dabei. Mhm.
Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich eine ganz eigene Erinnerung noch dahinter steckt und eine Basis ist, dann ist es sicherlich einfach nochmal schwieriger, als wenn es eine rein fiktive Geschichte ist. Ja, also
das Lektorat war der Horror. Ich habe das Lektorat zurückbekommen am Tag. Dazu muss man wissen, jedes Kapitel basiert auf einem Lied von Rosenstolz.
Okay.
Und ich habe das Lektorat an dem Tag zurückbekommen, verkündet wurde, die Sängerin von Rosenstolz ist tot.
Aber möglicherweise war das ein Zeichen.
Es war einfach so ein Schlag ins Gesicht nochmal so, wow. Danke. Das habe ich gebraucht.
Ja. Oh je. Wow.
Ja, aber das klingt nach einem wirklich sehr, sehr intensiven Thema und einer ganz wichtigen Geschichte für dich persönlich und vermutlich für ganz viele andere Menschen, die ja leider es gibt einfach so sehr viele, gerade das Thema Depression und Suizide, die dadurch entstehen, da haben ja leider sehr viele Menschen Erfahrungen schon damit machen müssen und es ist
jährlich
einfach immer noch.
Jährlich sterben bis zu 10.000 Menschen. Ja.
Das ist wirklich eben nichts Banales und nichts Seltenes, aber es wird einfach nicht groß drüber gesprochen. Das ist das Verheerende daran.
Ja, man kriegt halt ständig solche Sätze wie, geh doch halt einfach an die frische Luft oder sei doch weniger traurig.
Ja,
Alter, wenn ich das könnte, würde ich das tun.
Ja. Ist das Schreiben dann für dich, und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, die du auch nicht beantworten musst, wenn du nicht möchtest, ist es für dich auch eine Art von Selbsttherapie?
Nein. Ich weiß, dass ich eine Therapie bräuchte. Das Schreiben ist keine Therapie für mich. Es ist ein Ventil. Ich lasse die Gedanken raus. Ich lasse den Druck sozusagen raus. Das, was ich früher mit der Selbstverletzung gemacht habe, mache ich jetzt mit dem Schreiben. Wenn der Druck so groß wird, schreibe oder zeichne ich.
Ja, das
klingt
gesünder. Aber ich weiß, dass es keine Therapie für mich ersetzen wird.
Okay, ja.
Ja, leider hören uns ausgerechnet die Leute, die daran was ändern könnten, garantiert nicht zu.
Das weißt du nicht, Christian.
Aber ich kann nur die Hoffnung verteilen, Leute, bleibt dran. Mentale Gesundheit ist kein nice to have. Punkt.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist etwas, was wir brauchen. Das ist unsere Grundlage, unsere Existenz.
Ja,
absolut. Ja. Absolut. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu der Romance nochmal? Klassischerweise ist ja Romance steht ja für einen Liebesroman und Liebesromane haben in aller Regel ein Happy End. Hast du auch ein hoffnungsvolles Ende in der Geschichte oder endet es, wie es anfängt, am offenen Grab und mit einem offenen Herzen, einem zerstörten?
Nee. Also das Ende ist zwar diese Beerdigung, aber es geht dann nochmal so, es gibt dann nochmal ein Zwischenkapitel, wo einfach nochmal die Jahreszeiten, die darauf folgen, als Gedicht aufgezählt werden. Es vergehen, glaube ich, 2 Jahre dann nochmal zum Epilog und die Freunde treffen sich zu einem, also das Kapitel ist dann zu einem Christina Stürmer-Lied tatsächlich dann geschrieben worden, Du fehlst. Da treffen die sich alle nochmal und die Nicole schafft es tatsächlich nach 2 Jahren, sich aufzuraffen und zu sagen, sie trifft sich mit ihnen. Sie geht auf dieses Treffen das erste Mal.
Ja,
tatsächlich auch mit einer neuen Freundin auch und sie wird dort auch im Kreis der Freunde herzlich begrüßt.
Okay, das ist ein realistischer, aber trotzdem hoffnungsvoller Ausblick, ja.
Ja, es ist halt einfach dieses, sie wird vom Leben wieder begrüßt. Dadurch, dass sie jetzt zu diesen Freunden, zu dieser Familie geht und die sie dort gefunden hat eigentlich, sagt dieses Buch am Ende, sie wählt das Leben.
Ja, das ist doch eine wirklich sehr, sehr schöne Botschaft und wichtiger als jedes oberflächliche Romance Happy End, weil sie sich dann küssen und in den Sonnenuntergang reiten.
Ja.
Für den Moment.
Allerdings.
Ja.
Wow.
Es sagt vor allen Dingen auch, dass Trauer nichts Endgültiges sein muss.
Mhm.
Ja. Das stimmt.
Dass Trauer okay ist, dass Trauer seine Zeit braucht.
Ja, also.
Vielleicht auch nie aufhört.
Richtig, wir haben ja durchaus auch in einer unserer letzten Folgen ja ebenfalls so ein Thema Umgang mit Trauer am Start gehabt, und zwar das von Sabine Landgräber, die eben ja ein Jahr mit und ein Jahr ohne ihren Mann da beschrieben hat. Und die hat dort, was ich auch ja durchaus passend fand, eben immer wieder mal auch eigentlich ja skurril doch irgendwie Humor bei trotz aller Trauer irgendwie reingebracht. Und das fand ich in dem Moment irgendwie heilsam. Gelingt es in deiner Geschichte auch irgendwie manchmal da, also so, naja, einem so ein bisschen Galgenhumor oder sowas mitzugeben? Oder ist also sie da nicht zu fähig?
Dadurch, dass der Suizid ja wirklich am Ende passiert, das sind dann nur noch ein paar Seiten im Endeffekt.
Okay. Mhm.
Du hast halt wirklich die ganze Zeit diese Romance-Geschichte im Vordergrund im ersten okay. Moment.
Ach so, ja,
du
stimmt,
erlebst
da war
aber
ja
auch wirklich, genau, du erlebst auch so, du hast im Hinterkopf, sie stirbt.
Mhm.
Die Love Interest stirbt, die haben sie gerade beerdigt.
Ja, aber irgendwann vergisst es
Jahr
wahrscheinlich.
Ja, das ist halt, ne, es wird dann in so Momenten wieder wach, wenn Angel komplett ausklingt.
Ja.
Weil ihre Psyche plötzlich nicht mehr stabil genug ist und sie in ihrer Verzweiflung plötzlich Nicole von sich stößt und Nicole da steht und es nicht versteht im ersten
Aha.
Moment. Oder sie ist ja selber depressiv, total in Selbstzweifeln versinkt. So, wir haben eine ADHSlerin mit Borderline, die auf eine Frau mit Depressionen trifft.
Das wage ich mir nicht auszumalen.
Ich wollte gerade sagen, da kriegt die Bezeichnung toxische Beziehung mal eine ganz andere Note.
Und gleichzeitig ist diese Beziehung zwischen den beiden aber nicht toxisch.
Mhm.
Weil,
ja, aber
sobald irgendwie die Eskalation passiert ist, finden sie zueinander und sagen, okay, komm, wir setzen uns hin, wir reden über das, was passiert ist. Mhm. Wir arbeiten das jetzt mal auf. Was ist denn gerade schiefgelaufen? Und wie können wir das beim nächsten Mal vermeiden?
Ja, und das ist eben genau das, was in Mental Health Romance vorkommt, aber niemals in den typischen Dark Romance Dingern passieren würde.
Ja, das ist, in den typischen. Ich denke, dass es auch in Dark Romance durchaus, gerade bei den Self-Publishern oder so, dass es da Autoren gibt, die da sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Mhm. Und solche Themen dann halt auch aufarbeiten.
Okay, also das kann ich jetzt...
Dieses,
das kann ich wieder.
Möchte dieses Genre halt wirklich nicht als schlechtes bashen oder so. Mhm. Es gibt natürlich die großen Vertreter, die man durchaus kritisieren kann, aber ich weiß, es gibt hier und da kleinere Autoren, die das halt nicht zur Hand haben.
Mhm. Und das ist gut so.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Dark Romance Genre ja eigentlich daraus entstanden ist, dass es halt ein düsteres Setting hat.
Ja.
Hm. Ja.
Richtig. Und das hat sich dann ein wenig, selbst
verselbstständigt.
Das war das Wort.
Nennen wir es so, genau. Nennen wir es diplomatisch so.
Ja. Sagt mal, wollen wir jetzt mal einen harten Schnitt machen und eine andere Rubrik noch aufmachen, damit ihr Lieben, die uns jetzt zuhört und wahrscheinlich selten von uns so intensive Kost geliefert bekommen habt, jetzt zum Schluss noch ein bisschen über uns schmunzeln könnt?
Klingt gut.
Ja, gut. Dann drücke ich jetzt nämlich mal auf einen Knopf und bin gespannt, was da kommen wird.
Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ja, ich habe Alex noch ganz kurz vor unserer Aufnahme gesagt, ach übrigens, wir hätten da noch so eine Rubrik und wenn du Bock hättest, dann könntest du ja. Und was soll ich sagen? Es wurde geschafft. In diesem Sinne freue ich mich jetzt darauf, was du uns zu präsentieren hast.
Ich bin auch sehr gespannt.
Jetzt muss ich aber die Frage stellen, den Autor darf ich nicht nennen, oder?
Nee, weder Autor noch Titel nennen. Das wäre etwas, was wir im besten Fall rauskriegen könnten. Ansonsten eben, genau, vielleicht erstmal das Cover beschreiben. Oh, das hatten wir auch noch nicht, dass jetzt einer anfängt zu bohren bei mir. Hört ihr das?
Ja, bei mir hat ja gerade zweimal das Telefon geklingelt. Meine Schwägerin wollte was von mir und
so
hallo Claudia, by the way. Ja. Du kannst das Cover beschreiben und wenn du den Klappentext vorlesen möchtest dann oder einfach ein bisschen was über den Inhalt erzählst, dann wäre das super. Und ich werde mich jetzt hier mal mit gezückten Fingern an meine Tastatur setzen und mal schauen, wie schnell ich googeln kann.
Ich muss mal gucken, ob ich die Farben beschreiben kann, weil das Cover ist sehr schlicht, muss ich sagen. Aber das passt zu dem Buch im ersten, also zu der Thematik des Buches. Das ist halt nicht, es schreit einen nicht an. Es ist nicht aufdringlich, es ist sehr sanft, das Cover, es ist relativ dunkel. Ich würde es in die dunklere Altrosa-Richtung mit so einem lila Touch, aber halt noch nicht richtig lila.
Okay.
In der Mitte dann so ein schöner gold angehauchter Kreis, in dem dann der Titel steht auf einer helleren Fläche und dann mit Blumen umringt.
Also habe ich förmlich vor mir, ja.
Also ich finde, das war tatsächlich schon auf dem Cover.
Das klingt wahnsinnig romantisch. Also ich würde da jetzt hier auch irgendwie auf jeden Fall was Romantisches erwarten. Vielleicht so irgendwie so eine New Adult-Geschichte oder ja, mal sehen.
Auf dem Titel selbst sitzt ein Schmetterling.
Oh ja. Das da würde ich mich Karin anschließen, ja.
Und das Buch ist dann auf der Rückseite genauso gestaltet und dann ist in diesem hellen Kreis, dann auf dieser hellen Fläche, dann der Klappentext.
Okay.
Und den würde ich jetzt einfach mal vortragen.
Ja, sehr gut. Hau raus.
Man sagt, erst der Verlust lehrt einen zu schätzen, was.
Ach, verdammt.
Ich war mir dessen immer bewusst. Verloren habe ich es dennoch. Als das Schicksal Linda ihren geliebten Ehemann nimmt, zerbricht ihre Welt. Gefangen in ihrer Trauer kann lediglich Chris, der beste Freund ihres Mannes, ihren Schmerz nachfühlen und vermag es ihrem gebrochenen Herzen Hoffnung zu schenken. Doch dann erschüttert ein Brief das Vertrauen in ihren einzigen Halt.
Ja, also das klingt durchaus nach Romance.
Ja, es ist auch tatsächlich Romance. Ich habe es noch nicht ganz durch, deswegen kann ich nicht sonderlich viel dazu sagen, weil ich noch nicht über den Anfang hinwegkomme, weil es hat mich nach 40 Seiten zum Weinen gebracht. Beginnt halt wirklich leider auch mit dem Tod des Ehemanns. Also.
Ich habe es übrigens gefunden.
Ja?
Ja.
Es ist ja unglaublich, was hier am Bohr wieder passiert.
Es wird bei dir gebohrt und ich habe gegoogelt. Und wenn ich richtig gegoogelt habe, dann ist es Melanie Buchelt, Wenn ich wieder lieben kann.
Richtig. Ja. Melanie Buchelt ist mittlerweile meine absolute Lieblings-Romance-Autorin.
Ach, cool. Siehst du? Das ist ja ein guter Tipp.
Also aus dem nicht-queeren Bereich ist sie so meine liebste Romance-Autorin, weil sie schafft es auch, diese Mental-Heals-Themen mit einzubringen und mit Respekt zu behandeln.
Cool. Also, ja, Respekt, Karin, dass du mal wieder die Fingerkuppen mit Erfolg hast glühen lassen. Und Das klingt tatsächlich auch nach einer der Geschichten, die ich in letzter Zeit immer wieder, also so häufiger in mein Bewusstsein gespült kriege. Ja, also könnte man sich einfach mal geben.
Ja, absolut. Also ich finde das Thema.
Vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast.
Ja.
Ja, absolut. Also generell, also die Bücher von Melanie könnt ihr euch gerne alle mal angucken. Ist gerade auch ein neues erschienen von ihr. Mhm.
Okay.
Sehr guter Tipp.
Karin, auf die nimmst Leseliste. Du natürlich mit in die Shownotes auf.
Mache ich sowieso. Und bevor uns jetzt hier dein Nachbar, der hier irgendwie durch Türe und Wände bohrt, komplett den Strich durch die Rechnung macht, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber Alex, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wir würden jetzt unsere Pferde satteln und in den Sonnenuntergang reiten. Kommst du mit?
Jo.
Dann herzlichen Dank und auf ganz bald.
Ja, so sieht's aus.